das ganze Spiel. Ich nehme es einfach an. Es ist ein Spiel. Es gehört eben alles dazu. Es gehört nicht nur dazu, dass ich Tore schieße. Es gehören auch die anderen Sachen dazu. A summoner has reconnected.
Herzlich willkommen, ihr kleinen E-Sport-Hasen, bei einer neuen Folge von Go, 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 dem E-Sport-Podcast der Men's Health. Ich bin Jan, an meiner Seite, wie so oft und immer wieder, mein treuer Gefährter Bart. Hallo Bart.
Das bin ich. Ich bin auch ein Hase.
Ein haariger Hase. Ein bärtiger.
Ich weiß noch nicht ganz, wo da der Zusammenhang steht, aber wir werden es ja herausfinden.
Ich finde dich ehrlich gesagt gar nicht so bärtig.
Wenn du mich früher gesehen hättest, Jan.
Nackter Hase.
Die Zeiten, na, die haben sich verändert. Ich habe mich verändert. Ich habe gelernt. Ich bin gewachsen, unter anderem durch diesen Podcast.
Oh, und das ist ein gutes Ding, weil der Podcast ist genau dafür da, sich im E-Sport weiterzuentwickeln und besser zu werden und vielleicht kleine Schritte zu machen, die einen in der Performance, in egal welchem E-Sport, einfach besser werden lassen. Jetzt habe ich mich verhaspelt. Macht nichts. Wenn du nicht weißt, was du hier gerade hörst, dann geh doch mal zurück zur ersten Folge, die wir aufgenommen haben, mit Sola. Der hat uns mal erzählt, wie er besser geworden ist. Und wir haben so ein bisschen geguckt, was können wir uns da abschauen von.
Ja.
Er hat auch sehr viel darüber erzählt, wie er so ein bisschen mit Selbsthass umgegangen ist, mit seiner Aggro-Haltung, die er zwischenzeitlich mal hatte, der Salzlord.
Ich glaube, die Folge wird ihm sehr gut gefallen, weil Sola hat sehr viel darüber geredet, wie wichtig es ist, selber mental stark zu bleiben, andere Leute nicht zu flamen, den Fehler eher bei sich selber zu suchen und sich damit gut auseinanderzusetzen, weil man natürlich auch, ne, lernen möchte und weiter möchte. Und er hat sehr viel darüber geredet, wie wichtig es ist, das richtige Mindset zu haben, also wie wichtig die richtige Einstellung ist. Und ich glaube, darum geht es heute auch sehr viel.
Ja, wir haben nämlich ein langes Gespräch geführt mit Fabian Neumann, einem Mental Coach, der aus dem Tennis-Leistungssport kommt, der als Jugendlicher sehr viel Tennis gespielt hat und der im Übrigen jetzt Mental Coach ist in verschiedenen Bereichen, im Leistungssport, im Life-Coaching und im Business-Coaching. Fabian Neumann macht die Mental-Coaching-Geschichte beim HSV, bei EAFC, seit 2-3 Jahren erfolgreich. Und bei ihm geht es sehr viel darum, diese Verbindung herzustellen zwischen mir und dem Spiel, zwischen mir und dem Screen, was ich merkwürdig am Anfang fand vom Gespräch, also zu sagen, ja, ich werde eins mit dem Bildschirm und so. Aber darum geht es ganz viel, anzukommen, in dem Moment anzukommen. Und da wird das nämlich plötzlich total interessant. Und ich hatte bei dem Gespräch auch immer dieses Bild vor mir, dieses Tennisspielers, dieses Leistungssport-Tennisspielers, der auf dem Platz steht und diesen Moment und dieses Gespräch mit sich selbst sucht, was ihn dann irgendwie nach vorne bringt. Fand ich super spannend.
Ja, ich glaube auch, dass man damit gut so ein bisschen relaten kann. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist, aber bei mir zumindest ist es so, manchmal gibt es einfach so Momente, wo du in der Zone bist, in Anführungsstrichen, und halt wirklich dich fokussieren kannst auf das, was passiert und halt nicht wirklich ablenken lässt von Einflüssen von außen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, worum es halt geht, wenn du Teil vom Spiel bist, beziehungsweise Teil des Games, ne? Und dann Die Performance ist einfach anders. Wenn man dieses Gefühl so ein bisschen kennt, ist es einfach eine ganz andere Art und Weise zu spielen und zu performen. Da reinzukommen in diesen Flow-State, in die Zone, wie auch immer man es nennen will, ich glaube, das ist halt auch sehr entscheidend und kann ein sehr großer Vorteil sein. Generell, auch hier wieder, das sind alles Themen, die müssen nicht alle für euch perfekt funktionieren, aber sind halt alles sehr gute Denkanstöße, finde ich. Und ich fand bisher jeden Talk, den wir hatten, super interessant, weil ich fand, man kann aus jedem irgendwas mitnehmen, ne, und irgendwas Neues lernen.
Völlig egal, auf welcher Leistungsebene man ist, ob man eher so nerdig ist wie ich und eher so ablust oder ob man wirklich die letzten paar Prozente rauskitzeln möchte, weil man von Master auf Grandmaster möchte oder egal. Da zählen oft wirklich nur Feinschliffdinge und die kriegt man auch als gedanklichen Anstoß, zum Beispiel hier in dem Gespräch mit Fabian. Der führt übrigens auch, wollte ich nochmal kurz darauf hinweisen, selber einen Podcast. Da kann man mal raufklicken. Jetzt habe ich vergessen, wie er heißt. Egal. FabianNeumann.com findet man auch seinen Podcast. Der hat irgendwas auch mit Tennis zu tun im Namen.
Mindset. Frei aufspielen.
Richtig. Also, viel Spaß bei dem Gespräch mit Fabian und los geht's. Fabian, kannst du dich für einen Start einmal vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Ja, ich bin Fabian Neumann. Ich bin Mindset Coach. Ich arbeite mit unterschiedlichsten Menschen zusammen, über den Teil, über den wir heute sprechen, Leistungssport. Ich arbeite dort mit ambitionierten Sportlern zusammen, die Profi werden wollen, mit solchen, die es schon sind. Und da auch ganz unterschiedlich über Menschen, die aus dem Ballsport, im Ballsport zu Hause sind, wie Tennis, Fußball, Golf, die typischen Sportarten, die da sehr dominant sind, aber auch im Leichtathletikbereich, im Kraftbereich und eben ja auch beim E-Sport als Mentalcoach beim HSV. Darüber hinaus arbeite ich mit Unternehmen zusammen, wo es sowohl um den Performance-Part geht, wie im Leistungssport, als auch um das Wohlbefinden, um Stress, um mentale Gesundheit. Und in meiner Arbeit ergänzt sich aber immer beides, also mentale Gesundheit und Performance, weil die Dinge für mich nicht voneinander trennbar sind, vor allem nicht, wenn es um nachhaltigen Erfolg geht.
Fabian, wie bist du dahin gekommen? Was hast du, wie war dein Werdegang?
Seitdem ich 6 bin, bin ich Teil des Hamburger Tennisverbands gewesen, Hamburger Meister.
Hast selber
Tennis
gespielt?
Genau, selber gespielt, spiele auch immer noch. Mittlerweile Regionalliga, Nordliga im Herren-30-Bereich. Und genau so, seitdem ich Kind bin, kenne ich nichts anderes als Leistungssport und habe mich dort auch schon sehr, sehr früh mit psychischen Themen beschäftigt.
Liegt bei Tennis ja absolut auf der Hand. Also ich meine, das ist ja eine der Sportarten 1 gegen 1, wo du ständig in Gespräch mit dir selber bist, im Kampf mit dir selber.
Ganz genau, ja. Für Stunden alleine, auch schon als Kind, 3 Stunden Spiele alleine, natürlich auch viele schwere Niederlagen dann zu verarbeiten oder wo man erwartet oder man hat den Druck, weil man der klar Bessere ist. Ich bin dann der Hamburger Meister und natürlich muss ich gewinnen und dann geht's in größere Turniere, dann kommen die internationalen Turniere, das ist dann auch mal ein ganz anderes Flair. Dann viele Jungs, die ja natürlich auch sich beweisen wollen, zeigen, wie stark sie sind. Ich erinnere noch ein Turnier, das war hier in Hamburg, da kam dann die 1 aus Bayern, da kam Zeitungsartikel über den und ich, ja, das war vielleicht dann besser für mich, weil ich den dann ganz entspannt schlagen konnte. Aber da wurde ein riesen Tarar gemacht für einen 13-, 14-, 15-Jährigen aus Bayern, der angeblich der nächste Profi werden sollte. Und solche Geschichten gibt's dann zuhauf, wenn man mit Menschen spricht, die auf dem Niveau gespielt hat. Da gibt's dann so viele kleine Geschichten, wo man schon erkennen kann, wie viel Druck da auch herrschen kann bei den, auch bei den Kleinsten schon. Ich habe das ja jetzt auch im Coaching bei mir, wo ich auch hin und wieder mal Menschen oder Kinder habe im Coaching, die komplettes die Lust verlieren an dem, was sie eigentlich lieben. Die lieben es, Fußball zu spielen, die lieben es, Tennis zu spielen, aber durch den Druck kann das dann auch mal eben dahin gehen, dass wirklich die komplette Lust verloren geht. Und da dann auch mitzuhelfen, dass wirklich wieder diese Freude bei den Kindern da ist beim Fußballspielen, das ist so unfassbar wichtig. Und da wertschätze ich dann auch die Eltern, die merken, da irgendwas läuft da nicht richtig.
Ja, ich kenne das so ein bisschen aus dem Hamburger Tennis-Zirkus oder die Geschichten mit Tommy Haas, Jörn Renzenbrink, die ja damals auch so zu Stars gepusht worden sind, sage ich jetzt mal böse, wo natürlich auch sehr viel Eigenmotivation trotzdem da war, aber wo das Umfeld sehr viel Druck aufgebaut hat. Das war ja auch so ein bisschen so die Nachwehen von Boris Becker, dass man irgendwie sagte, ja, so kriegen wir die super Tennis-Nachwuchsgeschichten hin. Kann ich mir vorstellen, du bist ja ein paar Jahre jünger, aber trotzdem gibt es ja diese Strukturen und gerade im Tennissport auch diese Erwartungshaltung, denn ganz oft vom Umfeld. Wen hattest du damals, der dir zur Seite gestanden hat damit? Hattest du eine Trainerfigur oder waren deine Eltern da maßgeblich da und die haben dich unterstützt oder gab es irgendwie ein unterstützendes Umfeld? Gerade was diese psychischen Situationen angeht.
Nee, da gab es tatsächlich niemanden. Meine Eltern haben jetzt keinen großen Druck auf mich ausgeübt, das schon mal gar nicht.
Den hast du dir selber gemacht.
Genau, der kommt letztlich ja immer selbst von einem, aber dennoch kann man auch als Kind nachvollziehen, dass ein Kind das nicht so reflektieren kann. Also ich habe jetzt eben auch Profisportler, die sich unter Druck gesetzt fühlen aufgrund von Sponsoren, die denken, sie müssen leisten, aber letztlich kommen wir immer dahin, dass der Druck dann doch von einem selbst ist. Auch wenn es irgendwelche Sponsoren sind oder irgendwelche Trainer, die mehr verlangen, bin es immer noch ich als Sportler, der diesen Druck dann auch annimmt und als Druck wahrnimmt. Was nicht schlecht ist, aber dann können wir erstmal damit arbeiten. Und das einem Kind zuzumuten, ist halt unmöglich, weil ein Kind nicht diese Kapazität hat, das überhaupt zu verstehen.
Hattest du denn ein Vorbild, dem du nachgeeifert hast? Hattest du eine Figur, wo du hin wolltest? Hattest du ein Ziel?
Also erstmal noch auf diesen Druck zu sprechen, da habe ich ja niemanden gehabt. Und das sehe ich auch heute, dass das gar nicht die Trainer, egal in welchem Bereich die Trainer, ob es Tennis, Fußball oder Leichtathletik ist, dass die Trainer nicht diese Kapazität haben, da richtig mit umzugehen. Ja, sie können vielleicht mal motivieren und mach das mal so, hier schlaue Tipps geben, aber wirklich die Welt des Athleten zu verstehen, das vermisse ich heute noch und das ist schade und dafür bin ich aber auch da in der Arbeit. Und ein Vorbild meinst du im Tennis gehabt oder jetzt auf dem Weg, dass ich jetzt Mindset-Coach bin?
Nee, erstmal noch auf den Sport bezogen. Ja. Weil irgendwo muss ja aus dir, du beschreibst ja eine Situation, dass du auch wolltest und du hast ja auch absolut bemerkenswerte Leistung da vollbracht und hast ja aber auch Situationen erlebt, wie du beschrieben hast, wenn dann die Nummer 1 aus Bayern kommt und du bist 14, und da gab es irgendwie Medienecho. Ist ja völlig egal, ob das jetzt eine Kreiszeitung ist oder das Abendblatt oder so. Mhm. Oder ob das der NDR plötzlich ist, der da vor der Tür steht. Ja. Das ist ja völlig Wurst. Man nimmt ja plötzlich wahr, oh Gott, es ist jetzt nicht nur mein Lehrer in der Schule, der sich dafür interessiert vielleicht, der das mitbekommt oder meine Mitschülerinnen oder so, sondern das ist jetzt plötzlich die Stadt, Straße, Viertel, was auch immer. Also deshalb, irgendwo musstest du ja deine Kraft auch hernehmen und deshalb fragte ich nach einem Vorbild, ob es für dich jetzt irgendjemanden gab, im Tennissport erstmal, wo du gesagt hast, das will ich erreichen.
Ja, gute Frage. Also mit diesen Medien, mit der Medienpräsenz, sie war tatsächlich ziemlich groß für die Verhältnisse, was wir da gespielt haben. Natürlich, wir waren alle Deutschlands Spitze im Tennis, aber Tennis, ja, ist halt immer noch ein Jugendbereich. Ne? In den Staaten wäre es wahrscheinlich dann noch viel größer. Ich habe sowas geliebt, ehrlich gesagt. Damals habe ich gesagt, ja, schreibt gerne über den. Ich zeige euch, wer der Bessere ist. Und das konnte ich dann so annehmen. Und das hat mir immer Spaß gemacht, viel Aufmerksamkeit, die da war, auf dem Tennisplatz dann zu zeigen, welche Qualität ich habe. Das war für mich irgendwie so intuitiv. Das ist aber auch Typsache. Und ein Vorbild, ich hatte mehrere Vorbilder, aber jetzt nicht so den einen, der für mich alles verkörpert hat. Und so ist es auch heutzutage noch. Ich finde, es gibt so viele Menschen, die mich inspirieren. Aber jetzt einen kompletten, den hatte ich nie. War jetzt als Deutschen, den du genannt hast, Tommy Haas, fand ich interessant. Der wirklich auch, wo man seine Emotionen auch gesehen hat, die filigrane Spielweise, den Kampf dabei. Das hat mich schon immer beeindruckt. Aber dann noch ältere Agassi. Und dann die modernen Nadal, Federer, die haben mich dann auch, die waren ja auch dann sogar schon zu meiner Jugend aktiv. Die fand ich dann schon auch sehr besonders und kann auch von all den dreien, die jetzt da oben sind oder waren, die Big Three, Djokovic, Nadal und Federer, sehr, sehr unterschiedliche Mentalitäten, aber alle führen halt irgendwie für sie zum Erfolg und jeder könnte sich auch eine Scheibe vom anderen abschneiden. Das finde ich auch sehr interessant.
Zurück zu dem psychologischen Aspekt. Du hast dann irgendwann deine Karriere, also deine Tenniskarriere, Karriere sein lassen. Vielleicht, weil irgendwann auch der Peak erreicht war oder vielleicht, weil du dann einfach reifer geworden bist. Und irgendwann musstest du was studieren lernen und kamst dann auf die Psychologie. Oder hast du erst ein Sportstudium gemacht?
Nee, noch ganz anders. Ich habe Tennis ich habe es ja nie aufgehört, aber ich habe es auch nie so richtig dann probiert. Leider, das ist auch ein wichtiger Aspekt in meiner Arbeit heute, wo ich so viel Freude und Liebe, Herzblut reinstecke, wenn ich Menschen die Vision eröffnen kann und denen aufzeigen kann, dass es doch möglich ist, also Möglichkeiten aufzuzeigen, weil ich für mich als kleiner Junge diese nicht so hatte. Ich habe das war eher so mein mentales in Anführungsstrichen Problem, dass ich nicht die Weitsicht hatte, der kleine Junge aus Hamburg könnte Profi werden. Wobei das auf jeden Fall möglich gewesen wäre vom Talent her. Aber da muss ich sagen, diese Weitsicht hatte ich nicht. Und das ist jetzt aber auch völlig in Ordnung, weil ich glaube, ich jetzt da bin, wo ich hingehöre. Und ich habe mich dann erstmal für eine Wirtschaftsausbildung entschieden, hatte überlegt, auch Psychologie zu studieren, habe mich dagegen entschieden für eine Wirtschaftsausbildung erstmal. Und dann hatte ich einen Wirtschaftsingenieur gemacht und habe dort eigentlich so direkt im Anschluss mit Abgabe der Bachelorarbeit meinen Traumjob gefunden. Meinen gedachten Traumjob. Also ich war total, hatte einen freien Job. Ich konnte meinen Job so ausüben, wie ich wollte. Ich hatte einen super Chef, der mich sehr unterstützt hat, der ein guter Sparringspartner war, der mich gefördert hat, der an mich geglaubt hat. Eine super Firma auch, die, ja, also auf dem Papier ein gutes Gehalt. Also auf dem Papier war alles klasse. Ich habe aber gemerkt, so ein Stückchen Leidenschaft fehlt. So genau das, was ich eben auf dem Tennisplatz empfunden habe. Ich dachte mir, das will ich doch in meinem Leben haben. Und was ist das eigentlich? Und dann bin ich in die Innenschau gegangen und habe mich sehr viel mit mir selber beschäftigt. Ja, wirklich mit, ich war einfach mit mir alleine und habe in mich reingehorcht, tiefer und tiefer und habe zugehört. Und da kam dann, die Stimme wurde immer lauter mit der Mentalität und Psychologie. Und so habe ich dann den Mut gefasst, dann zu kündigen und diesen Weg einzuschlagen. Und das war seither, beschäftige ich mich 24/7 damit und studiere unterschiedlichste Bereiche in dem Feld. Und so bin ich dann dahin gekommen, wo ich jetzt bin.
Was war deine erste Profi-Coaching-Station dann? War das dann auch im Tennis, dass du irgendwie über den Tennissport da irgendwie andere Sportler in Kontakte einfach hattest?
Ja. Mhm. Ja, das war im Tennis. Das war aber nicht der, also es war noch nicht der Profi-Bereich, wo die Menschen nur durch den Sport ihr Leben finanzieren. Aber könnte man Leistungssport noch bezeichnen. Mhm. Und dann kamen ja auch durch Empfehlungen mehr Kunden, auch aus unterschiedlichen Sportarten und auch sonst aus unterschiedlichen Lebensbereichen. Also ob es jetzt um Karriere geht oder um Menschen, die mit Angst zu tun haben, nicht wissen, wohin sie wollen. So ist es dann entstanden, dass ich mehr und mehr Kunden dort mit mir gearbeitet haben. Und ja, das hat sich irgendwie einfach alles sehr, sehr organisch und natürlich entwickelt.
Wie war dein Kontakt zum E-Sport? War das ausschließlich über den HSV, der dann irgendwann gefragt hat, weil die dich jetzt irgendwie aus Empfehlungen kannten? Oder hattest du vorher schon mit der Organisation HSV etwas zu tun in anderen Sportarten?
Nee, hatte ich noch nicht bis dahin. Da kam der Kontakt so zustande, dass mich dann jemand kannte oder auch meine Arbeit kannte und ich darüber dann dahin gekommen bin.
Bist du selber in irgendeiner Form vorher E-Sport-affin gewesen? Hattest du selber irgendwelche Erfahrungen in deinem eigenen Leben? Was auch immer. Hattest du irgendwie in deiner Vita Kontakt zu Spielen, zu Games, zu E-Sport?
Ich war eher ein Konsolenkind als ein Computerkind und habe da sehr viel diese Sportspiele auch gespielt. Also FIFA war auch am dominantesten bei mir und Stunden, ne, mit Freunden einfach gespielt oder ein bisschen online auch, aber dann auch lieber zu zweit gegen andere. Also da war ich eher so nicht so gerne alleine da vor der Konsole sitzen, war nicht so mein Ding. Es war eher so ein soziales Ding oder zusammen dann online gegen andere, das im Team zu schaffen. Also auch sehr, sehr ehrgeizig und in Anführungsstrichen die höchste Liga da im Amateurbereich, die es da gibt, aber da habe ich nie drüber nachgedacht, dass ich das überhaupt professionell machen könnte, habe ich nie gedacht. Und nee, also die Affinität würde ich gar nicht so sagen, dass ich die so stark hatte, weil ich eher diesen athletischen Sport kannte. Und dennoch hat es mich total gereizt, weil das was ganz anderes ist. Und ja, diese neue Sache auch reinzudenken in die Natürlich habe ich mich selbst, wenn ich gespielt habe, auch meine Mentalität dort genutzt, in diesem Amateurbereich. dann das wirklich auf einem professionellen Niveau weiterzugeben und mich nochmal in die ganzen Spieltage des HSV reinzuleben und dort auch gemeinsam eben zu arbeiten mit dem Verantwortlichen, wie wir den Tag am besten gestalten, damit die Performance am besten ist oder wie der Einzelne im Individuellen auch sich am besten verhält oder wie kommunizieren wir im Kollektiv. Also da ging's in den Jahren jetzt auch um so viele Dinge, wo man als Außenstehender gar nicht glauben würde, dass das jetzt irgendwas mit Mentalcoaching zu tun hat.
Es gab sehr geile Tennisspiele früher, muss man sagen. Topspin fällt mir da ein. Ich weiß nicht, es war eigentlich witzig, dass es Tennis nie in den E-Sport geschafft hat bisher. Da gab es richtig gute Spiele. Hast du Tennisspiele gespielt?
Ja, es gab jetzt, stimmt, genau, Topspin, dann gab es noch.
Leider ist meine Erinnerung so ein bisschen dunkel, was das angeht. Es gab zwei Spiele, die waren richtig geil. Also erstmal gab es natürlich Nintendo Super Tennis oder wie das hieß, was auch sehr gut war, aber auch auf der...
Das habe ich auch mit John und Mark, so hießen die.
Aber auch nachher auf der Playstation erinnere ich ewige Topspin-Session.
Ja, genau. Ich glaube, Topspin, witzigerweise, habe ich seit wahrscheinlich 8 Jahren kein Tennisspiel mehr an der Konsole gespielt und vor einer Woche... Da hat ein Freund sich dieses Topspin geholt, das Neue, weil es soll ziemlich gut sein. Okay. Dann haben wir es gespielt und das war echt ganz cool. Ja, ich habe Tennis auch gespielt und Basketball auch.
Ja, auch super.
An der Konsole war auch geil. Und dann, was ich natürlich geliebt habe, war auch diese Leichtathletik-Dinger, wo man ganz unterschiedliche Sachen machen kann. Scheibenschießen, Skispringen, Weitsprung.
Die kenne ich nur von ganz früher. Summer Games und Winter Games und wie sie alle hießen.
Genau, ja, die habe ich auch gespielt. Und dann Mario Party ist jetzt gefühlt auch ein bisschen Sport, aber.
Ja. Und Sonic bei den Olympics in London oder sowas gab es auch noch. Ja, aber auch die Leichtathletik-Spiele haben ein bisschen abgebaut, muss man sagen. Es war ja wahrscheinlich, weil es zu viele verschiedene Disziplinen gibt, wo man immer die Knöpfe nochmal neu lernen muss. Okay, im klassischen Sport, das hattest du vorhin auch angesprochen, fehlte dir schon eigentlich die Qualität. Qualifizierung der Trainer auf den mentalen Aspekt. Im E-Sport ist das anders, weil der E-Sport noch viel jünger ist und so langsam in einigen Organisationen, jedenfalls im Profibereich, wird da auf den mentalen Aspekt mehr Wert gelegt nach und nach und wird auch erkannt, dass es irgendwie wichtig ist. Nun, der HSV, IAFC, heißt das IAFC? Ja, ne? Mhm. Und du bist da schon seit ein bisschen längerer Zeit eingebunden.
Seit Ende 2020, meine ich. Das wären dann 3,5 Jahre, ja.
Das heißt ja, die sehen, dass sie jemanden wie dich gut brauchen können.
Ja, das sehen die meisten, die mit mir zusammenarbeiten. Aber wie du es gesagt hast, das Bewusstsein ist halt nicht da. Und ich finde es erstaunlich, weil du es gerade erwähnt hast, wie jung der Sport E-Sports ist.
Ja.
Dass da so ein Wert drauf gelegt wird und in anderen Sportarten, der eben wie im Tennis zum Beispiel sehr alt ist, dass da noch nicht so viel Wert drauf gelegt wird und dass da sogar bewusst einfach gar nicht richtig zugehört wird. Und es liegt aber auch sehr oft daran, dass Menschen sich nicht vorstellen können, was für einen Dominoeffekt das Mentalcoaching haben kann, was für einen Effekt es haben kann auf unterschiedlichste Bereiche. Weil es ist für mich, es ist ein Verstärker in allen Bereichen, ob ich jetzt das Taktische dann auch umsetzen kann, ob ich das Spielerische, die Finesse reinbekomme, ob ich länger konzentrationsfähig bin, ob ich mit Frische wieder ins Spiel gehe, ob ich im Dialog mit dem Coach besser bin. Das hat so einen Riesen, das ist so ein Riesenverstärker. Und deswegen ist es sehr kurz gedacht, wenn du dieses Beispiel nimmst, den Koreaner zu holen, der viel besser ist als alle anderen. Ja, das kann mal helfen, wenn das Geld übrig ist. Nur glaube ich, dass man durch das Mentalcoaching eben so viele Bereiche auch entwickeln kann. Nur ist eben das Problem, dass Menschen sich nicht vorstellen können, was für einen Effekt es haben kann. Und ja, auch viele Klienten, die sich nicht entscheiden, zum Coaching zu kommen, die können sich meistens nicht vorstellen, was möglich ist. Und erst wenn sie kommen, deswegen sage ich, die meisten, die dann mit mir zusammenarbeiten, die wissen das auch wertzuschätzen, weil sie dann erst verstehen, was erst möglich ist.
Das ist ja vielleicht auch eine sehr individuelle Sache, weil du ja an dem Sportler, Sportlerin bist. Das heißt, das ist ja deine direkte Betreuung. Vielleicht liegt das natürlich auch daran, dass man vielleicht als Sportler, Sportlerin eher den Kontakt zu einem Coach sucht oder suchen sollte von sich aus und das im Zweifel nicht mit dem Verein kommt. Also weißt du, was ich meine? Dass die Positionen einfach andere sind. Also du bist ja sehr nah an jemanden dran, an eine Sportler, Sportlerin dran.
Ja, wobei auch Sportlerinnen sich nicht alle gleich offen sind und sich auch verschließen.
Eben, das wäre meine nächste Frage gewesen. Das erleben wir natürlich im E-Sport auch nochmal besonders, aber im klassischen Sport ja auch. Die SportlerInnen wissen gar nicht, was sie davon haben und wissen gar nicht, dass es Not tut.
Genau, das gibt's absolut. Ja, und dann ist es halt nicht an der Zeit. Also entweder sie werden dann inspiriert durch jemand anderes, der diese Erfahrung gemacht hat, und dann sagen sie vielleicht, jetzt dann passt es immer noch, dann passt es jetzt für mich, ich probiere es auch. Oder es kann auch sein, ja, was du da machst, mach das mal weiter. Für mich ist das nichts. Ich bleib bei meinem Weg und ich gehe immer mit noch mehr Kampf und Widerstand rein und ich kann das. Für manche ist das der Weg. Ja, dann soll das eben so sein. Dann ist es auch okay.
Aber was ist der Grund für dieses Zögern? Ist das noch, weil das alles, was mit Psycho zu tun hat, so mit Vorbehalten belegt ist, dass man sagt, oh Gott, ich habe Angst, da gebe ich Kontrolle her, dann wühlt jemand in meinem Innenleben rum und das sind alles so Psychospielchen, oder woran liegt das? Weil eigentlich hat der Sportler dasteht und sagt, ich möchte besser werden. Ich komme hier nicht weiter. Ich möchte eigentlich mich verbessern. Ich möchte gewinnen. Ich möchte in den Kampf gehen. Oder ich merke, irgendwas in mir hält mich auf. Wo ist da der Punkt, dass man nicht auf die Idee käme, jemanden wie dich als Unterstützer zu holen?
Ja, gute Frage. Zum einen kann ich das nachvollziehen, weil ich glaube, Vertrauen ist ein wichtiger Faktor. Das ist da, wen vertraue ich mir an? Und es gibt in dem Bereich eben auch Coaches, die die Situation erstmal als Mentalcoach vielleicht noch komplizierter machen, weil sie den Spielern Dinge an die Hand geben, wo sie noch viel mehr Dinge kontrollieren müssen und plötzlich auf so viele Sachen achten müssen. Und manchmal herrscht dieser Irrglaube, dass wenn ich jetzt zum Coach gehe, dann muss ich meine Gedanken dezidieren und ich muss die so kontrollieren und so, ich muss so denken und dann ist es richtig. Und vielleicht bin ich dann gar nicht mehr ich selber, weil es ist irgendwas Externes. Und mit Sicherheit gibt's auch diese Coaches, und davor Angst oder Respekt zu haben oder sich auch nicht dem Falschen anzuvertrauen, ist total legitim. Und diese Zweifel hätte ich persönlich auch. Und diese Zweifel sind auch sehr, sehr richtig und gut. Und da eben auf sein Bauchgefühl zu hören, wem könnte ich vertrauen, das ist erstmal wichtig. Und sich auch anzuhören, was da dann passiert. Wenn aber Menschen verstehen, okay, es geht eigentlich nur darum, dass ich die Blockaden, die im Weg sind, die Limitierungen, die im Weg sind, dass wir die lösen und dass ich dann viel mehr ich selber sein kann, dass ich ganz natürlich sein kann für mich und an meine Fähigkeiten, an meine Qualitäten rankomme, auch in Drucksituationen, auch wenn das Spiel direkt anfängt oder wenn ich einen Rückschlag erlitten habe, wenn ich dann trotzdem voll bei meinen Fähigkeiten bleiben kann und in Flow geraten kann, dass das Ziel ist, dann ist es schon viel attraktiver für Sportlerinnen, da mal zuzuhören. Aber diese erste Ablehnung kann ich total nachvollziehen, weil es eben, ja, wie du es schon sagst, vielleicht auch dein Wording mit, das ist irgendein Psychokram, das ist vielleicht gefährlich für mich und vielleicht sogar gefährlich für meine psychische Gesundheit. Und dann kann ich vielleicht danach noch schlechter spielen oder mich noch weniger konzentrieren. Was ich noch nie erlebt habe.
Ich habe in den Gesprächen jetzt, die ich geführt habe, mit Sportpsychologinnen und Neuroathletik-Menschen, so ein bisschen rausgehört, dass sich im Trainingslehre vielleicht auch gerade etwas ändert, dass das mehr auf Sportler, Sportlerinnen zentriert wird, dass es mehr darum geht, dass der Sportler sagt, das brauche ich jetzt und du gibst es mir als Coach, anstelle dass der Coach sagt, wir machen jetzt das. Erlebst du das auch? Das ist ja so eine Umkehr auf Sportlerinnen zentriert.
Ja, unbedingt. Also ich will nichts reingeben, wo kein Problem ist. Ich halte natürlich Spiegel vor, wo ich sehe, da sitzt du irgendwie hinter Gittern. Das zeige ich auf und dann bemerkt der Kunde, die Klientin, die Sportlerin das auch selbst. Aber in erster Linie hast du zu 100% recht, kommt der Sportler, die Sportlerin mit ihrem eigenen Thema. In der und der Situation fühle ich mich ein bisschen fest. Wenn das passiert, dann gerate ich in einen Gedankenstrudel und bin nur noch negativ. Ich kann mich nicht mehr fangen. Mein Puls geht hoch. Ich fühle mich, meine Brust ist eingeklemmt. Ich habe das Gefühl, ich habe gar kein Gefühl mehr im Fuß und kann den Ball gar nicht mehr annehmen. Alles geht plötzlich so schnell auf dem Platz. Oder ganz unterschiedlichste Symptome könnten Sie erstmal nur teilen. Und anhand dessen können wir genau dieses Symptom auflösen, aber nicht, indem wir an dem Symptom rumschrauben, sondern indem wir die Ursache auflösen, wodurch das Symptom entstanden ist. Und dann, wenn die Ursache nicht mehr da ist, dann kann die Sportlerin, der Sportler in die gleiche Situation gehen, ja, ohne eben diese eben beschriebenen Symptome zu spüren. Also 100%, es geht vom Sportler aus und das ist das Wichtigste.
Ich merke, dass ich das sehr schade finde, dass in meiner sportlichen Karriere es damals noch gar nichts mit Psychologen gab. Das hätte ich vielleicht gebraucht, aber es war auch Mannschaftssport und ja, ich bin letzten Endes wahrscheinlich auch an meinen inneren Hürden irgendwann hängen geblieben. Mhm. Das hätte ich schon gerne nochmal rausgefunden, ob ich da noch ein, zwei Schritte hätte weitergehen können, wenn es so eine Unterstützung gegeben hat. Mhm. Noch einmal zurück, also bist du dann eher als Feuerwehrmann zum HSV gekommen? Mhm. In einer brenzligen Situation oder war das von der Ausgangssituation etwas, wo die Orga gesagt hat, wir brauchen jetzt einen, können den gut gebrauchen? Was für eine Situation war das?
Ja, das war schon geplant, also nicht Feuerwehrmann. Das war geplant, abgestimmt. Das ist insgesamt sehr, sehr professionell, wie der HSV das da angeht. Und das ist wirklich auch beeindruckend für mich, da zu sehen, wie bereits angesprochen, dass so ein junger Sport ist und dann diese Professionalität auf allen Ebenen da herrscht.
Du bist, und das finde ich spannend, dass die Organisation von Anfang an gesagt hat, okay, damit planen wir, damit rechnen wir. Und dann bist du auf E-Sportler getroffen. Was war denn so der erste Eindruck und wo waren die größten Unterschiede zu dem, was du bis dahin kanntest?
Also mein erster Eindruck war sehr positiv, weil ich auch gesehen habe, wie professionell man dann auch an der Konsole eben arbeiten kann und wie viel Ehrgeiz auch da steckt und wie viel Trainingsstunden auch da sind und wie viel immer wieder die gleiche Situation einstudieren und die Kommunikation mit dem Trainer, was der Trainer auch mitgibt und auch sich gegenseitig unterstützen und Tipps geben und zu verstehen, wie schafft der andere das so gut, wie kann ich das auch schaffen. Also einfach da diese Hingabe, diese Wissbegierde, die ich persönlich selber so liebe und auch liebe, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die so wissbegierig sind. Das war erstmal mein erster Eindruck. Und die größten Unterschiede, das ist erstmal die Bewegung. Also das ist der größte Unterschied, dass die Bewegung nicht da ist, dieses körperliche Abbauen und auch gut, beim Sprint hast du es auch oder beim Dauerlauf, dass es immer auf dich ankommt. Aber ich finde es beim E-Sport nochmal anders, insbesondere bei FIFA, wo es keine wirklichen Pausenzeiten gibt, es sei denn, du drückst mal den Knopf. Aber im Fußball, im athletischen Fußball ist es ja so, dass du immer wieder Momente hast, wo du dich rausziehen kannst. Wir haben jetzt viel über Tennis gesprochen, nehme ich nochmal Tennis, da kommt es immer noch mehr auf dich an, weil du alleine bist im Vergleich zum Fußball. Allerdings hast du immer wieder Zeit zwischen den Ballwechseln, dich zu regulieren oder zu einzustimmen auf den nächsten Ball. Und im E-Sports Fußball ist es so, dass es wirklich diese dauerhafte Aufmerksamkeit braucht. Es ist nochmal ein bisschen anders. Es ist auch viel kürzer natürlich als ein anderer Sport, wenn wir jetzt nicht von Sprints ausgehen. Das waren so die Unterschiede, woran wir dann geschaut haben, wie kriegt man da wirklich den Flow, den vollen Fokus hin, weil man da sich nicht so leicht reinarbeiten kann wie im Fußball oder im Tennis oder im Biathlon.
Würdest du sagen, dass du hast die physische Situation angesprochen, dass es an Balance fehlt, dass es an Ausgleich fehlt, dass es hilfreich wäre, wenn man physisch tätig ist, weil sich das auch auf die Psyche dann auswirkt?
Ja, das waren so grundsätzliche Themen, womit wir jetzt nicht viel Zeit verschwendet haben. Aber das einmal angesprochen zu haben, war wichtig und da auch einen Rhythmus an Spieltagen zu kreieren, wo eben auch Bewegung dabei ist. Ist aber nicht so, dass es da das vorher nicht gab. Da war auch schon das Bewusstsein da. Nur haben wir das auch nochmal uns angeschaut und welche Nahrung nehmen wir uns zu uns, weil die geistige Frische hat nun mal was mit Bewegung und Ernährung zu tun. Und dass da jeder so seinen eigenen Rhythmus findet, das muss ja keine, also eine Überbelastung im Sport wäre dann auch nicht hilfreich an dem Tag, um dann noch geistig so fit zu sein. Also es können Spaziergänge sein, für den anderen kann es eine lockere Laufeinheit sein, frische Luft, immer mal wieder rausgehen. Das hat ja den Effekt zum einen, dass es den Stress abbaut automatisch und auch, dass durch diese Bewegung kommen wir automatisch in den Moment. Also wir spüren uns wieder wirklich im Körper. Und dieses im Moment sein, bei sich sein, das hilft jetzt nicht nur, sich zu bewegen, dann ist man immer bei sich, aber es ist eben eine Komponente, dass der Organismus, der zirkuliert im Moment und dann sitzen wir vor der Konsole und dann, das ist das Allerwichtigste, dass wir bei uns sind, im Moment voll da und dass wir die Aufmerksamkeit voll auf das richten können, was vor uns ist. Und das ist eben nur eine kleine Komponente, dass die Bewegung dabei unterstützt.
Also Konzentration, Aufmerksamkeit, Fokus auf das, was jetzt gerade meine Aufgabe ist, was vor mir ist. Du hast die Pausen angesprochen. Wie nutzt man die Pausen am besten?
Also sehr unterschiedlich. Wir arbeiten daran, dass jeder seins findet. Wie du gesagt hast, es kommt auf den Sportler drauf an, dass jeder für sich klar ist, was brauche ich in der Pause. Der eine braucht ein Gespräch und vielleicht einen Spaziergang dazu. Der andere will sich in die Ecke verkriechen und für sich meditieren und für sich atmen und da in den Fokus kommen, in den Moment. Der andere läuft nochmal irgendwie 10 Minuten um den Block. Da gibt es für mich niemals ein richtig und ein falsch. Nur für den Einzelnen gilt es zu spüren und zu lernen, wie fühle ich mich gerade und was und diese Kenntnis darüber, was brauche ich im Moment. Und es muss auch nicht immer gleich sein. Aber je mehr sich Menschen kennen, je mehr sich die Sportler kennen, desto mehr haben sie auch einen Einfluss darauf, sich so zu verhalten, was optimal ist für ihr Spiel, für ihre Gesundheit, für ihr Wohlbefinden, dass sie dann frei sind. Und wenn ich mal an Spieltagen da bin, dann hat jeder die Möglichkeit, mit mir zu sprechen, wenn sie eine Pause haben. Das müssen sie aber nicht nutzen und das muss auch nicht immer förderlich sein. Also es ist bestimmt nicht hinderlich, aber das würde nichts bringen, wenn wir das zu einem Zwang machen. Wenn es aber von den Sportlerinnen dann selber kommt, dann können wir da was machen. Also es ist sehr unterschiedlich.
Aber das setzt ja dieses Reinschauen, diese Achtsamkeit voraus. Ich muss als Sportlerin ja dann erstmal lernen, und das ist ja etwas, was wir nicht unbedingt in unserer schulischen Laufbahn beigebracht bekommen, dass wir in uns reinschauen und gucken, wie geht's mir, wie ist die Situation gerade, was brauche ich? Ist das etwas, was du in deinen Coachings auch trainierst?
Ja, sehr gut erkannt. Also das ist ja genau, das ist auch hier und da mit anderen Mannschaften, mit denen ich zusammenarbeite, auch Thema, dass es dort eben auf die Selbstverantwortung drauf ankommt, dass dieses selber erkennen, selber für sich, selber da sein, ja, das ist Teil der Edukation, die dann im Kollektiv stattfindet, die ich ja überall, egal mit wem ich jetzt zusammenarbeite, die dann stattfindet. Für sich da sein, für sich erkennen, um Hilfe bitten, die Kommunikation suchen. All das sind Themen, die du sehr gut erkannt hast, die dazugehören, um sich überhaupt erstmal weiterzuentwickeln. Um das zu haben, brauche ich aber auch erstmal das Bewusstsein, dass bei mir vielleicht irgendwas hakt, dass da überhaupt was aufgelöst werden könnte. Und das eben auch dann zu schulen ist ein Prozess. Ja. Bei manchen geht es schneller, für manche ist es leichter und intuitiver und für manche ist es schwieriger. Und ist es vielleicht auch erstmal ein Zeichen von Schwäche, wenn ich mich mit jemandem unterhalten will, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Aber so gepolt sind vor allem auch Männer im Vergleich zu Frauen.
Ich kann mir vorstellen, dass es im Individualsport einfacher ist, weil man sich nicht vor einem Team, vor Kolleginnen und Kollegen nackig machen muss. Also ich kann mir vorstellen, dass es in einer Fußballmannschaft wesentlich schwerer ist, mich hinzustellen und zu sagen, oh, ich habe übrigens Angst vor irgendwas, als jetzt alleine auf dem Tennisplatz oder auf dem Golfplatz.
Wobei es dann auch immer Einzelgespräche noch gibt.
Klar.
Also auch wenn ich mit Fußballmannschaften spreche und dann im Workshop mache, ja, da ist auch Offenheit sehr willkommen. Dennoch gibt es dann in den meisten Fällen, wenn es jetzt über eine längere Zusammenarbeit geht mit mir und einem Verein, oder dann geht es auch darum, dass die Spieler eine Möglichkeit haben, mit mir One-on-one zu sprechen. Und das kriegt dann auch in der Regel keiner mit.
Ist denn die Grundsituation, wenn ich jetzt, ich bin ein aufstrebender junger E-Sportler, wie man sieht, und mir geht es eigentlich ganz gut und ich will erfolgreich sein, will noch mehr erfolgreich sein. Würdest du denn eigentlich mir sagen wollen, Jan, deine Grundsituation, auch wenn es dir gerade gut geht und du gefestigt scheinst, ist aber eigentlich eine, die immer optimiert werden kann, weil es auch bei dir irgendetwas gibt, was dich hindert? Also sollte ich von meinem Mindset ausgehen, eher sagen, auch bei mir ist es übrigens unaufgeräumt und ich könnte noch ein paar Prozent Leistung rausholen, wenn ich das ausräume, einfach als Grundhaltung. Man muss ja nicht gleich sagen, es ist alles schrecklich.
Ja, ja. Es ist immer wichtig und das ist auch ein Teil des Coachings, zu akzeptieren, wo gerade jeder ist, egal ob er jetzt auf einem aufsteigenden oder absteigenden oder gleichbleibenden Ast ist, dass dort die aktuelle Situation komplett akzeptiert wird, weil nur dann kann ich auch etwas Neues kreieren. Wenn ich es nicht akzeptiert habe, wo ich gerade stehe, dann werde ich blockiert, dann werde ich zurückgehalten, dann beschäftige ich mich mit etwas, was in der Vergangenheit war oder wo ich jetzt hätte sein könnte, aber ist nun mal nicht. Deswegen immer Akzeptanz und so wie es gerade ist, ist es gut und so fangen wir an und da arbeiten wir. Und wenn jemand auf einem aufsteigenden Ast ist, kann es durchaus hilfreich sein, sich da nochmal auszutauschen, um zu gucken, was können wir denn da noch rausholen. Ich habe ein Beispiel, eine Läuferin, die ist auch auf dem aufsteigenden Ast von den Ergebnissen her gewesen und hat mich dann kontaktiert, weil sie doch vor den Läufen meine unfassbare Aufgeregtheit gespürt hat und sich fast übergeben musste. Dann haben wir natürlich in dem Fall schon ein klares Symptom, aber auch als wir das aufgelöst haben, haben wir uns dann nochmal gekümmert, okay, wie können wir dein Lauf, ob es jetzt die 200 Meter oder die 400 Meter oder die Hürden sind, wie können wir da noch mehr Schnelligkeit rausholen, auch im Resultat? Und das war eigentlich dann in dem Fall das Glück für sie, dass sie wäre wahrscheinlich nicht zu mir gekommen, wenn sie diese Übelkeit vorher nicht gehabt hätte. Und dennoch konnten wir danach dann auch noch die Resultate im Sprint verbessern. Also sie war schon immer am aufsteigenden Ast. Und dennoch kann man da auch über die mentale Seite noch viel rausholen. Und oftmals ist es so, dass eben das Bewusstsein nicht da ist von den Sportlern oder Sportlerinnen, was einen vielleicht doch noch limitiert. Weil die Welt, in der sie leben, ist die Welt, in der sie schon immer gelebt haben. Und daher ist es für manche völlig normal, dass sie in XY-Situationen einen festen Arm kriegen oder nervös werden vom Spiel. Ja, es ist auch ein Stück weit normal. Aber es sind viele Sachen, die sie erst dann erkennen, dass sie auch anders sein könnten durch das Gespräch.
Ach, weil man das auch einfach gar nicht weiß, weil du das nie anders erlebt hast.
Genau.
Dann nimmst du das so hin, dass es einfach so ist, immer so ist.
Genau, ja. Und es ist das Normal und damit kämpfe ich. Das bin ich nun mal. Das bin ich nun mal. Damit, darum kümmere ich mich schon. Das geht schon so nebenbei. Ja, und da ist das Bewusstsein gar nicht so da, dass es die Sportlerinnen so beeinflusst. Aber dann, wenn es aufgezeigt wird, ach, das könnte auch anders sein, dann wird plötzlich Energie freigesetzt, weil die Sportlerin sich nicht mehr mit der Thematik beschäftigen muss. Und ich sage immer, du weißt nicht, was du nicht weißt. Und so ist es ja für jeden, bevor er ins Coaching kommt, Die wissen nicht, was sie nicht wissen. Also sie wissen nicht, was sie blockiert. Sie wissen nicht, dass da eine Limitation ist. Und das zu eröffnen, in einem Raum zu sein und zu wissen, nicht zu wissen, da gibt's noch einen Raum und dann die Tür aufzumachen, das ist ja erstmal ein ganz schönes und befreiendes Gefühl für die Sportler und diese Klarheit und Reflexion zu kriegen. So habe ich das noch nie gesehen. Das ist allein diese Erkenntnis darüber ist schon Befreiung an sich.
Ich erlebe das so ein bisschen als überwältigend, weil ich das Gefühl habe, ich habe jetzt eine Situation in meinem Sport, ich erreiche nicht das Ergebnis, ich erreiche nicht den Rang und höre jetzt, das kann sehr viel auch mit deinem Kram zu tun haben, der dich sonst beschäftigt. Dann macht es plötzlich so ein riesiges Feld auf, weil es plötzlich in meinen privaten Alltag reingeht und gar nicht und sich trennt von dem eigentlichen Spiel, von dem eigentlichen Sport, den ich ausübe.
Also der erste Punkt ist Bewusstsein schaffen für sich selbst. Ich gehe im Coaching auf die unbewussten Muster ein, um dann zu erkennen, warum sind diese bewussten Gedanken, die du hast, warum sind die überhaupt da? Ja, das liegt am Unterbewusstsein, an dem Fundament. Da gehen wir ran. Und dort selber ranzukommen, wenn jetzt jemand zuhört, guck dahin, wo werde ich gestresst? Wo werde ich gestresst auf meinem ganzen Weg des Spiels im E-Sport? Ist es schon 2 Tage vorher, wenn es jetzt ein ganz wichtiges Spiel ist? Ist es eine Stunde? Sind es immer die 5 Minuten vorher? Ist es, wenn eine bestimmte Situation passiert, also dort erstmal komplett ehrlich mit sich zu sein und zu gucken, wo werde ich gestresst? Denn das ist ein Indikator für mich, wo ich noch nicht frei bin. Und da ist ein Ansatzpunkt und da kann jeder dann für sich entweder die Dinge mal aufschreiben. Das kreiert schon mal eine Distanz zwischen dem, was ist in meinem Kopf und was ist auf dem Blatt Papier. Das ist schon mal eine Distanz. Das heißt, wir können es beobachten, was da ist. Das ist schon mal ein Tick Befreiung, wenn man das für sich alleine macht. Oder wenn man einen guten Freund, eine gute Freundin hat, dann in den Austausch zu gehen. Du, wenn ich in XY-Situation bin, bin ich ein bisschen gestresster als normal. Und zu gucken, normal ist nicht natürlich. Wenn jemand sagt, ja, da bin ich auch immer gestresst, das ist doch normal. Ja, eine positive Aufregung ist super, nur wenn da Angst bei ist, dann ist es für mich nicht normal. Ich will an das Natürliche ran, an das Natürliche. Ja, es geht hier gerade nicht um Leben und Tod. Und das bringt die Freiheit. Also guck im ersten Schritt, wo werde ich gestresst? Wo merkst du, dass es auch einen Einfluss auf deine Leistung hat? Und das an die Oberfläche bringen. Und dann im zweiten Schritt zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich für mich alleine, das anders zu sehen? Wie kann ich eine andere Perspektive einnehmen? Was kann ich stattdessen vielleicht machen? Welche Ideen habe ich, dass es mir in diesen Situationen besser gehen könnte? Welche Tipps würde ich einem Freund geben? Oder welche Tipps kann ich mit meinem besten Freund, mit meiner besten Freundin, mit meinen Eltern herausfinden, was ich dann machen kann, um ein bisschen auszuprobieren? Und dann eben sich darauf zu committen, okay, wenn in dieser Situation das passiert, dann möchte ich das umsetzen und das für sich erstmal auszuprobieren, das so zu verändern.
Was sind typische Indikatoren dafür? Also äußerliche Indikatoren, das ist wahrscheinlich auch bei jedem unterschiedlich, aber ist das der Wutausbruch, der Ärger oder ist das der angespannte Nacken oder ist das die zittrige Hand oder sind das schon Extremsymptome?
Ja, ein Wutausbruch kann auch mal gut sein. Die Frage ist, wie viel macht das mit mir danach? Kann ich einen Wutausbruch haben und kann danach voll fokussiert weitermachen? Ist es möglich? Ich meine, wenn du so eine Anspannung die ganze Zeit hast, dann ist da irgendwas, das kostet Energie, das Anspannung im Nacken ist, da ist Energie im Körper, aber die findet nicht die richtigen Bahnen, wo es hin soll, nämlich in das Spiel rein, sondern es bleibt im Körper. Es ist vergeudete Energie, genauso wie eine zittrige Hand. Ja, das sind schon Symptome, die etwas mittelschwer sind. So würde ich sie bezeichnen. Und das sind auf jeden Fall Indikatoren. Aber auch, wenn ich merke, ich kann mich immer, wenn ich führe, wenn ich auf der Siegerstraße bin, dann denke ich, ich kriege das nicht zu Ende. Und was denke ich da überhaupt von mir, über mich? Warum tritt dieses Gefühl ein, dass wenn ich auf der Siegerstraße bin, dann lasse ich irgendwie nach? Solche Indikatoren. Oder wenn ich unglücklich ins Hintertreffen gerate, zurückliege, dann verliere ich die Lust am Spiel und kämpfe nicht mehr, sich dieser Sachen bewusst zu werden und auch der Sache bewusst zu werden, Klarheit darüber zu bekommen, wie möchte ich eigentlich spielen? Wie möchte ich mich verhalten? Das könnte man daneben legen und mal aufschreiben. Wie möchte ich mich verhalten? Wie sehe ich mich optimalerweise? Und damit meine ich nicht immer gewinnen, sondern wie möchte ich mich fühlen, auch in Rückschlägen? Und wie möchte ich damit umgehen? Wie möchte ich mit mir sprechen? Sich darüber bewusst zu werden und dann daneben die Realität zu legen, hilft den einen oder anderen auch zu sehen, wo ist da eine Diskrepanz? Wo könnte ich da noch was rausholen?
Ich könnte mir vorstellen, dass ein großer Unterschied zu klassischem Sport natürlich die physische Situation ist, also der physische Erschöpfungszustand. Ich bin körperlich kraftlos am Ende. Das passiert im E-Sport in der Form nicht. Der Kopf erschöpft. Und da verlierst du wahrscheinlich dadurch dann Fokus, Konzentration und die Aufmerksamkeit. Oder es ist einfach eine andere Art der körperlichen Erschöpfung, die dann noch da einhergeht. Was sind denn die Hauptunterschiede jetzt in den Erschöpfungszuständen zwischen E-Sport und klassischem Sport? Gibt es eine Dauer der Belastung, wo man sagen kann, jetzt ist auf jeden Fall gut, ganz egal wie du aufgestellt bist, ist so allgemein gültig?
Nee, Allgemeingültigkeit würde ich da nicht geben. Es geht viel um Vorbeugen und je mehr man auch in dem Moment ist und bei der Sache spielt, desto weniger anstrengend ist es auch für den Geist. Aber wenn der Geist permanent im E-Sport damit beschäftigt ist, wie gut ich doch eigentlich spielen könnte und wie dumm das Spiel doch eigentlich gebaut ist, weil da eben irgendwelche Fehler drin sind oder die gegen mich spielen oder Pfostenschüsse da sind. Oder wenn ich damit im Kopf kämpfe, warum ist der Gegner unfair und macht jetzt dreimal Pause und das nicht annehmen kann, ja gut, dann ist es immer wieder wie ein Stress im Kopf und das ermüdet erstmal das Gehirn, weil ich nicht in Harmonie bin mit dem, wie es gerade ist. Deswegen geht es von daher auch schon mal schneller, dass ich dann erschöpft bin und dann auch schneller einen Wutausbruch habe, weil meine Kapazität nicht mehr da ist, dass ich das halten kann und Herr über meinen Geist bin, sondern dass ich dann die tiefen Emotionen da sind und ich ganz, ganz dünnhäutig werde. Also wenn ich das merke, wenn ich so ein bisschen nervös werde, wenn ich dünnhäutig werde, wenn ich schnell reagiere, wenn ich schnell da rein verfalle, dass das Spiel doch blöd ist und dass ich bin ja eh schlecht, dann könnte man sich mal hinterfragen, ja, was mache ich hier eigentlich noch? Kann ich mich hier noch auf dieses Spiel fokussieren? Nur grundsätzlich kann jeder für sich einen Rhythmus finden, ob er nach jedem Spiel mal auf den Balkon geht und frische Luft schnappt oder ob er es in einem anderen Spiel, wenn es jetzt nicht Fußball ist, sich sagen kann, okay, nach einer Dreiviertelstunde gehe ich raus und ich mache meine Atemtechniken so, das hilft ungemein, auf den Atem zu kommen und wieder in den Körper zu spüren, den ganzen Körper zu spüren, von Fuß bis Kopf da reinzugehen, um wieder ja auch Energie wieder reinzubringen und eben nicht in diese Erschöpfung zu gelangen. Oder auch mal 20, 30 Minuten einen Wecker zu stellen, die Augen zuzumachen und einen kurzen Schlaf zu haben, bringt enorm viel Energie wieder rein und gibt mir wieder die Kapazität, voll im Spiel da zu sein und teilzunehmen. Und dann kann ich theoretisch auch den gesamten Tag spielen mit immer wieder Unterbrechungen, mit einer Mittagspause, wo ich esse, gesund esse, wo ich mich bewege, wo ich wiederkomme und mich hinlege für 20 Minuten, dann bin ich wieder frisch und wieder stark da. Deswegen würde ich nicht sagen, ich würde empfehlen, nur 3 Stunden zu spielen. Grundsätzlich ist es offensichtlich, dass es nicht sehr gut ist für uns, dauerhaft auf digitale Geräte zu starren, weil es eben auch diesen Fokus hat. Und dieser Fokus, den wir haben, auch wenn wir aufs Handy gucken, aktiviert das den Sympathikus, also das alarmierende Nervensystem, weil es ist dieser Fokusblick im Vergleich zu, ich stehe im Wald oder an einem Meer und gucke weit. Das aktiviert das Entspannungssystem, das ist automatisch verknüpft in uns. Daher immer wieder auch in die Weite gucken.
Da habe ich verstanden, dass man genau da diesen Ausgleich braucht zwischen dem dauergestresst sein, weil der Fokus auch Stress bedeutet und ich gucken muss, dass ich da einen Ausgleich schaffe. Mhm. was du ja auch gesagt hast, in den Pausen, in den Körper reinfinden, in den Moment reinfinden, sich erden,
ja,
erstmal wieder runterkommen. Ich finde das sehr interessant, dass du Atemtechnik auch als so signifikant wichtig erwähnst. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört, dass Atmen das A und O ist, dass es noch viel mehr Impact hat, als wir uns dessen bewusst sind. EAFC FIFA ist ja auch ein Solospiel. Das heißt, da gibt es ja wahrscheinlich für dich die Verbindung zu, ich stelle mich einem konkreten Gegner. Ich habe jetzt nicht noch das Team links und rechts, mit dem ich Absprachen treffe, sondern ich habe einen Gegner. Der steht mir und meinen Zielen im Weg. Der will das ja auch alles. Gibt es da Mechanismen, wo du sagen würdest, das sind so die typisch stärksten Probleme, Hindernisse oder was sind die Themen, die man da am meisten bearbeitet?
Ja, da wird auch viel zu viel drüber nachgedacht in meinen Augen. Also da gibt es Menschen oder Spieler, die lassen nach, spielen nicht ihr Spiel, wenn sie gegen vermeintlich Schwächere spielen. Und es gibt welche, die machen sich in die Hose, wenn sie gegen Bessere spielen, in Anführungsstrichen alles. Das ist ein weiterer Indikator, wir haben über Indikatoren gesprochen, ist ein weiterer Indikator, immer wenn ich gegen Bessere oder wenn ich gegen Schlechtere dann spiele, dann bin ich nicht richtig bei mir. Da geht irgendwas im Kopf an, da kann sich jeder darüber bewusst sein, dass da was im Kopf angeht, über eine Bewertung. Und ich bewerte dann schon vorher und ich habe dann dadurch nicht die Möglichkeit, wirklich im Moment mein bestes Spiel zu bringen, weil ich vorher analysiere, wie es aufgrund irgendeiner Ranglistenposition, und das ist eben Quatsch, da anders ranzugehen. Und dadurch verliere ich den Moment, wirklich bei mir zu sein. Und es geht nicht um, dass der Gegner bei irgendwas im Weg steht oder zu gut ist oder den man den gar nicht schlagen kann oder man den mit links schlagen muss. Nein, es geht immer bei null los. Und von daher ist dieses im Moment sein, vorher so ein Ritual zu schaffen, vorher bei sich im Körper zu landen und sei es über Atemtechniken, über Achtsamkeitsübungen, über wirklich nochmal diesen Bildschirm wahrzunehmen und sich damit auch zu verbinden, zu erkennen, meine Gedanken sind gerade nicht hier in diesem Spiel drin, sondern sind rechts und links und in der Zukunft und in der Vergangenheit. Und das zu erkennen und wieder einen tiefen Atemzug zu nehmen und sich mit diesem Bildschirm zu verbinden, mit dem eigenen Spiel, das ist das Entscheidende. Und dann spielt der Gegner am Ende keine Rolle. Es ist nur ein Baustein auf dem Weg. So wie wenn wir vorgefertigtes Computerspiel machen, da sind kleine Hindernisse eingebaut, die sind wichtig, weil sonst würde es gar keinen Spaß bringen. Sonst würde ich einfach nur durchmarschieren und dann wäre es langweilig. Also der Gegner ist ein wichtiger Aspekt dafür, dass mir das Spiel überhaupt Freude bringt. Und das so anzunehmen und wenn wir dann wirklich voll im Moment sind, dann kann sich das Spiel eben auch, dann kann es auch erst so richtig Spaß machen. Dann wird das Spiel langsamer. Dann habe ich plötzlich das Gefühl, ich habe ewig Zeit. Ich hab plötzlich viel größere Räume, weil ich eben durch diese Präsenz einen ganz anderen Wahrnehmungsraum habe, als wenn ich unter Stress stehe. Dann geht plötzlich alles zack, zack, viel zu schnell und sehe ich nirgendwo eine Lücke.
Du beschreibst ja die Situation, dass ich das Spiel eigentlich schon verloren habe, bevor ich angefangen habe zu spielen, weil ich mich gar nicht selbst einschätze richtig, sondern ich bin mit der Einschätzung des Gegners beschäftigt oder nehme den jetzt so hin, nehme es zu leicht, nehme es zu schwer. Sich selber klar machen, wo man steht, seine eigenen Fähigkeiten irgendwie einordnen und dann kann man ja durchaus erkennen, wahrscheinlich ist der da besser oder stärker. Was ja aber nicht heißt, dass man nicht, also der hat ja auch eine Situation, mit der er selber umgehen muss.
Ja.
Ich bin ihm ja auch im Weg. Also vielleicht Stärke, ein Selbstbewusstsein zu haben, diese Situation dann anzunehmen. Ich finde das sehr spannend, dass du sagst, eins zu werden mit dem Monitor und dem Bildschirm und so. Klingt alles auch so ein bisschen spooky, weil man denkt so, ja, okay. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ja. Und die Fähigkeit zu haben, in diesen Status zu kommen, dass das alles irgendwie optimal ist. Da sehe ich absolut den Tennisspieler bei dir.
Ja.
Den kleinen 14-jährigen Fabian, der gegen den Bayern spielt und sich genau diese Gedanken vorher macht und genau sagt, okay, du kommst hier an mit der Zeitung und so.
Ja.
Wollen wir doch mal sehen, was du auf den Platz bringst.
Und dann, ja, danke, so ist gut beschrieben. Und dann haben wir ja auch die Möglichkeit, wirklich zu erkennen, ja, der mag vielleicht höher in der Rangliste stehen, aber jetzt bin ich nun mal in dem Spiel und habe es angenommen. Jetzt habe ich aber erst die Möglichkeit zu sehen, wie kann ich ihm wehtun? Wie kann ich ihn im Tor reinhauen? Wo sehe ich bei ihm Schwächen. Und dann ist er nicht nur als derjenige abgestempelt, das ist der Starke. Weil das ist ja einschüchternd. Oder jemand, der eben, das passiert auch sehr häufig, jemand, der viel schwächer ist auf dem Papier, dann so, ja, das mache ich so mit links. Nee, zeig doch erstmal, beweise es dir selber erstmal, dass du besser bist. Und das kannst du nur jetzt zeigen. Und nur dann, wenn du voll da bist, kannst du eben auch dort erkennen, wo die Lücken sind, wo du ihm wehtun willst. Und vorgefertigt im Kopf zu sein, der ist stark, der ist schwach, hilft einfach nicht, die Schwachstellen dann auch zu erkennen und die auch auszunutzen.
Zumindest in einem realen Rahmen. Also wenn ich jetzt gegen die Weltspitze antrete,
ja,
da finde ich wahrscheinlich keine Schwäche, die ich ausnutzen kann. Wer weiß.
Genau,
es sei denn, der unterschätzt mich auch komplett.
Ja, weil du dann die Fähigkeiten nicht hast. Das ist klar, wenn es irgendwann die Diskrepanz da, dann macht es keinen Sinn, ja.
Ja, ich glaube, die Schwierigkeit besteht hauptsächlich daran, den eigenen Rang auch anzuerkennen, den man hat. So ein bisschen den Selbstcheck zu haben. Jetzt bei dem FIFA-Spiel zurück, EAFC-Spiel zurück. Was sind da die Momente, wo du den Spielern, Spielerinnen sagst, das nimm jetzt hin, da mach die Pause, da versuch wieder in den Flow zu kommen? Sind das die Tore gegen Tore oder welche Situationen sind das, die da entstehen? Sind das die kleinen Taunts von den Gegnern, die kleinen Spitzen, die der Gegner schickt, wenn er plötzlich den Torjubel durchlaufen lässt oder dann nochmal, weiß ich nicht, den Dance macht oben an der Seitenlinie oder den Torwart zu weit rausholt?
Ja, das auch mit Sicherheit. Aber und die angesprochenen Gegentore, die angesprochenen Verbindungsprobleme, so das alles mit Sicherheit. Aber auch anzunehmen, wenn ich mal wütend bin, wenn mal Frust da ist, dass es auch okay ist, das auch rauszulassen, das auch anzunehmen, weil indem ich das erlaube und rauslasse und sogar meine Angst und Nervosität vor dem Spiel, also viel Gefühle und Emotionen auch zulassen und akzeptieren, dann kann es auch wieder gehen. Dann kann ich das auch wieder, dann kann ich eben diese Emotionen integrieren und schiebe sie nicht weg, weil sie ist ja da. Wenn ich sie wegschiebe, dann ist sie immer noch da und arbeitet. Heißt nicht, dass wir dem immer folgen müssen, jedem Wut, weil das würde uns eben rausbringen. Nur da eine Dosierung finden, wann kann es mal raus, wo es aber auch eventuell Zeit gibt. Dann, wenn ich das brauche, auf Pause zu drücken, wenn ich merke, ich bin in einem Negativ-Gedankenstrudel, das zu erkennen, anzunehmen und okay, das gehört jetzt dazu, dann kann ich mal mir eine Pause nehmen, weil ich das bemerke und mich wieder zentriere. Und dann, das hilft, wenn man Meditation oder Atemübungen damit schon bewusst ist, dann hilft das in solchen Momenten schneller durch einen Atemzug wieder im Moment zu sein und das Vergangene eben hinter sich zu lassen. Dafür ist eine Grundhaltung hilfreich. Grundhaltung bedeutet eine Grundhaltung, wo ich mir erstmal das ganze Spiel, ich nehme es einfach an, es ist ein Spiel, es gehört eben alles dazu. Es gehört nicht nur dazu, dass ich Tore schieße, es gehören auch die anderen Sachen dazu. Und das zu verstehen und zu verstehen, dass ich mich für das Spiel entschieden habe, wo alles dazu gehört und das dann auch anzunehmen, ist einfacher, als wenn ich permanent im Kopf ein Männchen sagt, das darf nicht sein, das soll nicht, das ist nicht richtig so. Also es ist einmal die Grundhaltung und dann die Erkenntnis, wann tut mir was gut, wann brauche ich mal Zeit, wann dann mal Stopp zu drücken.
Ja. Die Situation nach dem Spiel, gibt es irgendetwas, trägt man so ein Spiel mit sich noch rum? Gibt es etwas, wo du sagst, schalte dann mal ab, geh nochmal wieder in so eine Ruheposition rein, verarbeite das? Oder ist das aus deiner Erfahrung eigentlich egal, weil dann ist Konsole aus und vorbei?
Ja, es ist hilfreich, wenn man jemanden hat, dass man das rauslassen kann. Dass man es auch für sich aber rauslassen kann, das wäre schön.
Also, dass man das teilt, dass man Emotionen teilt für danach. Entweder, also Sieg und Niederlage gibt es ja auch nochmal.
Genau.
Nicht alles nur.
Also, wenn wir mehrere Spiele hintereinander haben, ist es schon wichtig, dass das vergangene Spiel auch noch Raum kriegt, damit es auch einen Platz bekommt, um dann, damit der geistige Raum wieder leer ist, damit er leer ist für etwas Neues. Nur wenn der geistige Raum noch belastet ist durch eine durch ein vergangenes Spiel, wo ich dann in der 90. noch den Ausgleich oder die Niederlage kassiert habe, wenn da noch diese Belastung da ist und ich schleppe das mit in meinem geistigen Raum ins Neue, dann ist es belastet und nimmt wieder Energie. Und Energie ist Fokus, nimmt es weg von dem Aktuellen. Sprich, dieses Einlassen auf den Monitor fällt dann schwieriger. Und es ist mehr ein Kampf, sich darauf einzulassen, als wenn wir das vorher einmal akzeptiert haben.
Oh, okay. Das erscheint mir wirklich auch ein sehr wichtiger Punkt zu sein. Mhm. Vor allem, wenn ich jetzt daran denke, dass man manchmal Serien spielt. Das heißt, ist das beim Tennis auch so? Du spielst ja mehrere Sätze und mehrere Spiele, die mehrere Sätze und so weiter. Dass du dich auf das eine fokussierst, dass du da auch das lehrst, dass du sagst, es ist egal, was im letzten Spiel war. Ich lehre das jetzt. Es ist egal, was im letzten Satz war. Ich lehre das jetzt. Ich nehme das wieder als Neues hin. Ist das etwas, was man da auch vergleichen könnte mit? Ich schließe ein Spiel ab, ich entleere mich und lasse wieder Raum für Neues?
Ja, also das Vergangene hinter sich zu lassen und in dem Moment das Beste zu geben, es ist eine Bedingung dafür, dass ich wirklich voll das Beste geben kann. Das bedeutet nicht, dass ich vergangene Erfahrungen mit in meine Gegenwart hinzuziehe, weil ich merke, ich kann meinen Gegner mehr über die Mitte im E-Sport oder über die Rückhand im Tennis oder wenn ich ans Netz komme, überraschen. Nur
gut, das ist aber ja was anderes.
Genau.
Da ziehe ich ja eine positive Lehre aus etwas.
Genau.
Das, was du ja beschreibst, ist, dein Gefäß ist
emotional,
voll.
Ja.
Da passt nichts mehr rein. Du lädst da was obendrauf.
Genau.
Und irgendwann, du musst das Gefäß erstmal leeren, bevor du wieder neu was machst.
Genau.
Also den Raum schaffen.
Und das sogar zwischen jedem Punkt im Tennis. Also beim Tennis zwischen jedem Punkt zu sagen, okay, ich bin jetzt hier, ich stehe jetzt an der Return-Position oder ich stehe jetzt am Aufschlag. Ich spüre jetzt den Ball, ich bin jetzt im Moment. Und analog zum E-Sports ist es eben auch jeder Moment. Wann fühle ich mich im Moment? Spüre ich das Spiel, auch wenn es auf einem digitalen Screen ist, aber spüre ich das gerade? Spüre ich gerade den Controller? Ist es gerade intuitiv und geht es von selbst? Oder muss ich mir nochmal einmal einen bewussten Schritt geben durch eine Atmung, durch einen Fokus, durch das Controller spüren, in den Moment zu kommen?
Ist das schwerer im E-Sport? Ich stelle mir vor, das ist schwerer. Wenn ich auf dem Footballplatz stehe, dann rieche ich den Rasen. Dann spüre ich das, wenn ich in jemanden reinlaufe. Dann habe ich körperlichen Kontakt. Das fehlt mir im E-Sport. Ich habe diese Brücke nicht. Glaubst du, dass das schwerer ist? Weil das nur auf rein virtueller Ebene passiert, weil wir im Kopf sind, so viel?
Ja, das ist ein Punkt, dort eben in den Körper zu kommen, dass das eben so ein bewusstes Erschaffen braucht. Im athletischen Sport, da atmet man eben automatisch, wobei man da auch darauf achten kann, mal mehr beim Aufwärmen durch die Nase zu atmen als durch den Mund. Aber beim E-Sports vorher sich zu bewegen, in den Körper zu kommen, auch wenn es hier oben stattfindet im Geist, mit den Augen und dann nur mit den Händen, ist es wichtig, eben den Körper zu spüren und zumindest auch die Hände, weil die sind voll da. Indem ich die Hände spüre, indem ich den Körper spüre, indem ich den Atem spüre, indem ich die Aufmerksamkeit darauf richte, was ich sehe oder was ich höre, ist immer eine Möglichkeit, in den Moment zu kommen. Und die muss ich mir wahrscheinlich etwas mehr im E-Sports in Anführungsstrichen künstlich herholen, also bewusst, als dass es automatisch passiert im athletischen Sport. Ja.
Wahnsinn. Finde ich eine super Quintessenz. Also ich lerne ja auch aus den Gesprächen mit Sportwissenschaft, dass auch wenn ich nur meinen kleinen Finger bewege, ich eigentlich ganz viel mehr bewege und dass eine Körperlichkeit da durchaus bis hinten in meinen Rückenmark geht und mein Becken wichtig wird. Finde ich spannend. Und ich finde das auch gleichzeitig bemerkenswert, dass wir dass es etwas ist, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass es im E-Sport noch nicht angekommen ist, dass das in der Tat so viel Einfluss hat und es diese Anforderungen noch gibt, die wir jetzt gerade im Gespräch rausgearbeitet haben, in diesen Körper zu kommen, in diesen Moment zu kommen und dass das direkten Einfluss hat auf das, was ich leisten kann auf dem Monitor im Spiel. Finde ich krass. Wahnsinn. Fabian, ich habe das Gefühl, ich habe dich schon jetzt sehr ausgequetscht. Gibt es noch etwas, was du mir mitgeben kannst? Also ich erkenne so bei dir so ein bisschen den Appell, Selbstliebe, achte auf dich selbst, schau an, was mit dir passiert, versuche dann dich nicht zu bewerten im Sinne von, das ist jetzt schlecht, das ist jetzt gut, sondern versuche herauszufinden, wo du stehst. Dann, was ich wahnsinnig fand, nimm den Moment an, nimm das Spiel an, lass dich darauf ein, akzeptiere, dass es so ist, wie es sich darstellt und gehe damit um. Das sind so die beiden größten Dinge, die ich mitgenommen habe. Und immer wieder das Thema Atmung, was jetzt auch immer kam.
Ja, Atemübungen. Es gibt Übungen, wo du länger einatmest, kürzer einatmest und länger ausatmest, was dich beruhigt, was sofort das, ich habe über das Entspannungssystem gesprochen, Parasympathikus, was das sofort aktiviert. Wenn du vor einem Spiel sehr nervös bist oder währenddessen und du kannst das praktizieren für dich auch und auch zu üben, das hilft, dass sich die Wahrnehmung wieder weiten kann, dass du mehr wahrnehmen kannst und nicht so engstirnig.
Weil ich erstmal den Blick nach innen richte, auf meine Atmung, auf meine körperliche Situation, hat das auch den Grund?
Genau, zum einen bist du bei dir und zum anderen ist das sofort die Aktivierung. Wenn du mit offenem Mund schnell hechelst, dann würde es eher den Gegeneffekt haben. Deswegen eher durch die Nase und langsam ein- und länger ausatmen. Das würde dich beruhigen. Dann zu meditieren hilft, in dem Moment zu sein. Das muss nicht mit geschlossenen Augen sein. Das kann auch mit offenen Augen sein und einfach nur Wahrnehmung trainieren und zu sehen, wirklich die Aufmerksamkeit auf das Visuelle richten und nicht benennen, was sehe ich gerade, sondern einfach nur schauen und die Aufmerksamkeit auf das Visuelle richten, das zu üben, das fokussierte Sehen und das periphere Sehen zu üben. Sprich, du kannst mich jetzt fokussieren und kannst mich sehen und trotzdem kannst du sehen, was geht an der rechten Schulter hinter mir ab. Ich winke gerade und du kannst mich fokussieren, siehst es aber in deinem peripheren Blick. Das kann man üben, es hilft auch unmittelbar für E-Sportler, weil ich dadurch eben viel mehr mitbekomme. Ja, kann den dritten, vierten, fünften Spieler im E-Sport sehen oder in anderen Spielen habe ich eine größere Weitsicht. Und meditieren kann mich immer wieder in den Moment holen. Und auch wenn es dann eng und brenzlig wird und Stress da ist, kann ich dann dieses Training nutzen, um einfach nur bei mir zu sein. Dann würde ich dazu noch ergänzen, vor dem Spiel wirklich sich in dem Stuhl zu spüren, in dem man sitzt, die Sache, die man in der Hand hat, ob es ein Controller ist oder eine Tastatur, wie die Menschen spielen, das zu spüren, da zu sein und dann auch das zu verknüpfen mit dem Visuellen, wieder mit dem Monitor dann in dem Fall, bewusst sich zu entscheiden, ich spiele jetzt hier, ich bin voll da und diese Verbindung spüren zwischen ich sitze hier, spüre mich und das Visuelle ist dort. Und diese Verknüpfung herstellen.
Ich kenne das so ein bisschen aus dem Solo-Queue, wo man gefragt wird, willst du dem Spiel beitreten? Dass man sich diesen Moment nimmt, wo man okay drückt.
Ja.
Wo man sagt, das okay ist jetzt ein ja, ich will. Das ist wie so ein kleiner Vertrag. Ich sage, ja, ich bin bereit, ich will und ich nehme das so, wie es kommt. So, wie es mir präsentiert wird. Und deshalb drücke ich jetzt okay.
Ja.
Ich bin jetzt ganz wuschig, ich habe total Bock, mich damit mehr zu beschäftigen. Gibt es etwas, wo du mich hinschicken kannst?
Mhm. Also es gibt noch meinen Podcast, Mindset frei aufspielen. Da werden auch unterschiedlichste Themen, Drucksituationen besprochen. Da kann man mal reinhören. Ansonsten, natürlich können es Bücher sein, die einem reflektieren und wo man sich wiedererkennt. Das hilft immer. Aber vielmehr wirklich bei sich zu bleiben, ein Blatt Papier zu nehmen und sich wirklich Zeit zu nehmen, bewusst das Handy und jede digitalen Geräte mal aus dem Zimmer verschaffen und sich 2 Stunden Zeit nehmen, ohne Druck, da muss nichts passieren, aber einfach mal nichts zu tun, spazieren zu gehen und nichts tun, runterkommen, alles ein bisschen verlangsamen. Das ist so eigentlich so natürlich, aber für uns heutzutage, für so viele Menschen so normal und es fühlt sich unproduktiv an, aber es ist das Beste, was man machen kann, sich Zeit nehmen und nichts tun und daraus kann was entstehen, daraus kommen Erkenntnisse und das würde ich jedem wünschen, dass er sich selber diese Zeit schenkt, noch viel mehr als Bücher lesen, Und das kann, da kann jeder, wenn er auf die Suche geht, seinem eigenen Bauchgefühl trauen, was da das richtige Buch ist, würde ich sagen.
Ich bedanke mich bei dir für die Zeit und für die Energie, die du hier jetzt reingesteckt hast. Gibt es von dir noch einen Bereich, Fabian, den du vergessen findest, noch eine Botschaft, die dir sehr wichtig ist, dann gerne entweder das Thema aufmachen oder einfach raushauen.
Ja, ja, dass es normal ist, natürlich ist, Ängste zu haben, Zweifel zu haben, mal nicht zu wissen, was richtig ist, mal auszuprobieren, ein bisschen verloren sich zu fühlen, dass Menschen wissen, dass es menschlich ist. Dass es zum Leben dazugehört und auch auf den kleinen Bereich Sport oder E-Sport in dem Fall, dass es eben, auch wenn es banal wirkt, auch mal wehtun darf und das einfach dazugehört. Und dass man eben genau das auch annehmen kann, für sich einen Umgang findet. Das kann schon sehr, sehr befreiend sein, wenn man sich das selber auch erlaubt. Und ansonsten möchte ich mich bedanken für das Gespräch. Es war sehr cool. Und dann für dein Interesse. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr coole Fragen und interessante, ja, so interessante Bereiche, die du beleuchtet hast durch deine Fragen. Und da bedanke ich mich auch, dass ich dabei sein durfte.
Das war unsere Folge mit Fabian Neumann. Tolles Gespräch, toller Typ, der unter fabianneumann.com erreichbar ist, kann man Coachings buchen, wenn man möchte, hat einen Podcast, hat er ja selber nochmal gesagt. Bart, wie hieß der?
Mindset frei aufspielen.
Frei aufspielen.
Richtig.
Super. Also wenn man noch mehr von Fabian haben möchte, da gibt es noch mehr Tricks, wie man mit Druck umgehen kann, einfach wie man besser ankommen kann in seinem Sport, wie man sich verbessern kann. Super.
Finde ich auch.
Das war's für heute. Nächste Folge, nächste Woche und in der Zwischenzeit habt einen schönen Tag.
Genau. Und viel Erfolg. A summoner has reconnected.
Das war eine Folge Go, 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 mehr Power im E-Sport mit Men's Health. Produktion und Moderation Jan Mötting und Bart. Tonabmischung und Jingle Waldemar Markin. Nächste Folge gibt es nächsten Freitag. Überall da, wo ihr eure Podcasts hört.